Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. An die 1600 Gewerkschafter aus der ganzen Republik sind heute in Prag eingetroffen, um gegen den Regierungsentwurf zur Reform der öffentlichen Finanzen zu protestieren. Die Demonstranten haben sich auf dem Altstädterring versammelt, wo die Organisatoren mehrere Ansprachen hielten. Auf den Transparenten der Protestteilnehmer standen Parolen wie »Auf die Politik muss man mehr aufpassen als auf Diebe«. Die Demonstration wurde überraschend früh, schon kurz nach Mittag, beendet. Die Regierung hat keinen Handlungsspielraum, um den Gehaltsforderungen der Gewerkschaften nachzugeben. Dies sagte heute der Finanzminister Bohuslav Sobotka in seiner Reaktion auf die Demonstration der Gewerkschaften vor Journalisten. Die Reformpläne auszusetzen, ist ein zu hoher Preis dafür, dass sich die Gewerkschafter beruhigen, fügte Sobotka hinzu. Der ehemalige polnische Dissident Adam Michnik hat heute in Prag den Tomasz Garrigue Masaryk Orden entgegengenommen, mit dem ihm der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel ausgezeichnet hat. Mit der Medaille für Verdienste um die Tschechische Republik wurde ein weiterer polnischer Menschenrechtskämpfer Jacek Kuron ausgezeichnet. Michnik sagte, dass der Preis für ihn eine große Ehre bedeute. Zudem habe sie eine symbolische Bedeutung, weil es eine der letzten Auszeichnungen gewesen sei, die Václav Havel vergeben habe. Und diese wären für Havel besonders nahestehende Personen bestimmt. Das tschechische Kabinett hat gestern in einer Erklärung das Resultat des Referendums über den EU-Beitritt des Landes begrüßt. Es brachte des Weiteren die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Interessen des Landes in der europäischen Völkergemeinschaft besser geschützt werden. Die Staatsoper in Prag hat eine neue künstlerische Leitung. Ab Juli wird der Dirigent Leoš Swarovski den bisherigen Amtsinhaber Wojciech Spurný ablösen. Der Direktor des Theaters, Jaroslav Wozelka, teilte außerdem mit, dass zum Leiter des Prager Kammerballets als Nachfolger von Pavel Schmock der Tänzer und Choreograf Pavel Jumbala ernannt wurde. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Gerald Schubert.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Bei uns im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit dem Tagesecho. Und diesmal haben wir unter anderem die folgenden Themen für Sie vorbereitet. Der Widerstand gegen die von der tschechischen Regierung geplante Finanzreform wird stärker. Die Gewerkschaften demonstrieren, die Ärzte streiken. Ex-Präsident Václav Havel nimmt in Berlin den Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung entgegen und... Auch in Prag wurden Auszeichnungen vergeben, und zwar für besondere Verdienste um die auswärtigen Beziehungen. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Im Anschluss daran gibt es dann eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Begegnungen, wo Sie den dritten Teil eines ausführlichen Gesprächs mit Pater Anton Otte hören können, dem Vertreter der deutschen katholischen Ackermanngemeinde in Prag. Bleiben Sie dran. Wenn es ums Geld geht, dann will in der Regel niemand nachgeben. Erst recht nicht, wenn es um solch hohe Beträge geht, wie sie bei der von der tschechischen Regierung geplanten Reform der öffentlichen Finanzen eingespart werden sollen. Daher nimmt es nicht Wunder, dass die Assoziation der unabhängigen Gewerkschaften bereits für diesen Donnerstag zu einem großen Streik im Prager Stadtzentrum aufgerufen hatte. Mit von der Partie waren auch viele Vertreter der tschechischen Ärzteschaft. Weshalb? Dazu mehr von Lothar Martin.
Auch die tschechischen Gewerkschafter hegen keinen Zweifel daran, dass die Reform der öffentlichen Finanzen notwendig ist. Doch die Art und Weise, wie sie die Prager Regierung durchsetzen will, lehnen sie kategorisch ab. Warum? Das verlautbarte der führende Gewerkschafter Bohumil Hufek vor den rund 1500 Demonstranten.
My také nechceme stát zadlužovat.
Auch wir wollen nicht, dass sich der Staat verschuldet. Und wir wollen auch nicht, dass der Staat seine Schulden auf unsere Kinder abwälzt. Aber der Staat muss bei sich selbst anfangen.
Die Gewerkschafter kritisieren, dass die vorgeschlagenen Schritte zur Durchführung der Reform vor allem auf Sozialkürzungen basieren, während sich das Kabinett der Einnahmenseite weniger intensiv zuwende und dabei Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe toleriere. Deshalb bezeichnen sie das vorgelegte Reformpaket auch als asozial und monieren, dass damit eine Senkung des Lebensniveaus der Bürger einhergehe. Der Prager Protestkundgebung haben sich auch mehrere Ärzte angeschlossen, die Mitglieder im ärztlichen Gewerkschaftsclub sind. Im Vorfeld der Demonstration hatte die tschechische Gesundheitsministerin Marie Sočková die geplante Streikbeteiligung der Ärzte mit den Worten kritisiert, sie sei nicht ethisch, weil sie quasi die Patienten zu Geiseln macht. Eine Behauptung, die der Vorsitzende des ärztlichen Gewerkschaftsklubs, Milan Kubik, so nicht stehen ließ, zumal an der Prager Kundgebung nur Ärzte und Schwestern teilnahmen, die Überstunden aufzuweisen oder Urlaub eingereicht hatten. Zu den Gründen ihrer Unzufriedenheit sagte Kubik dann zu den Demonstranten:
Vláda před volbami všichni členové slibovali.
Alle Mitglieder der Regierung haben vor den Wahlen den Medizinern beste Arbeitsbedingungen versprochen. Die Realität sieht aber so aus, dass die Krankenhäuser in ihren Schulden ertrinken und dass die Gehälter der Mediziner in keinerlei Weise mit denen in EU-Ländern gezahlten mithalten können.
Daher, so Kubik, seien bereits über 400 Ärzte nach Deutschland abgewandert und bereits heute fehlen derer rund 550 in den tschechischen Krankenhäusern. In diesen wurde am Streiktag die ärztliche Versorgung aufrechterhalten, wenn auch unterschiedlich. Einige medizinische Einrichtungen begnügten sich damit, entsprechende Aushänge an ihren Informationstafeln zu machen, auf denen sie erläuterten, weshalb sie unzufrieden sind. Andere wiederum unterbrachen für kurze Zeit die Arbeit und hielten, wie Masaryk Krankenhaus in Ustinadlab im Aussig, ein 15-minütiges Meeting ab. Im härtesten Fall ließen die Mediziner gewöhnliche Kontrolltermine und Operationen platzen und behandelten nur akute Fälle. Aber, so Kubik scharf, sollte die Regierung nicht einlenken, dann werde dies nicht der letzte Streik sein, an dem sich auch die Mediziner beteiligen werden. Und seine Worte stießen auf einhellige Zustimmung bei den Protestierenden. Einige junge Gewerkschafter wiederum ließen bereits anklingen, was die Regierenden andernfalls zu erwarten haben, nämlich einen Generalstreik.
Der frühere Präsident Václav Havel ist am Mittwoch von der Deutschen Nationalstiftung und ihrem Ehrenvorsitzenden Helmut Schmidt für seine Verdienste um das deutsch-tschechische Verhältnis und das Zusammenwachsen Europas ausgezeichnet worden. Bei dem Festakt im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt überreichte der deutsche Bundespräsident Johannes Rau seinem früheren Amtskollegen den mit 100.000 Euro dotierten Nationalpreis, der in den Vorjahren unter anderem an den Liedermacher Wolf Biermann, den Kunstmäzen Heinz Berggrün sowie den Schriftsteller Günther de Brünn gegangen war. Mehr dazu hat Silja Schultheiß im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Deutschen Nationalstiftung, Dr. Albrecht von Kallnein, in Erfahrung gebracht.
Herr Dr. von Kallnein, warum hat die Deutsche Nationalstiftung den diesjährigen Preis an den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel verliehen?
Vielleicht ist es am besten, wenn ich dazu aus der Preisurkunde kurz referiere. Darin steht: Sein Lebenslauf vom inhaftierten Dissidenten zum Staatspräsidenten verkörpert den Weg seiner Heimat von gewaltsam auferlegter Fremdbestimmung hin zu eigener, vertrauensvoller Gestaltung von Politik und Gesellschaft. Wir ehren damit eine Persönlichkeit, die die Bedeutung von gesellschaftlich-politischem Engagement und Zivilcourage für unser Gemeinwesen vor Augen führt. Soweit die Urkunde. Wir glauben, dass solche Tugenden gerade auch für das Deutschland des Jahres 2003 Not tun. Hier steckt nun ein ganzes Land in tiefgreifenden Debatten nach Reformen, nach Neustrukturierung. Und nur Bürger, die bereit sind zu politischem Engagement, zu Zivilcourage, nur die werden eine solche nötige Debatte für ein Gesellschaftssystem erfolgreich mitgestalten.
Václav Havel ist jetzt selber auch ein gewöhnlicher Bürger. Wie glauben Sie, was für eine Bedeutung hat so ein Mensch heute, wenn er nicht mehr in der Politik ist?
Für Deutsche ist, glaube ich, Václav Havel wirklich der personifizierte Begriff der Wende. Besonders in Ostdeutschland ist Herr Havel ein wunderbares Beispiel für die Kraft der Bürgerbewegung. Gerade Ostdeutsche werden da, glaube ich, dankbar darauf hingucken. Und es täte Westdeutschen ganz gut, sehr aufmerksam hinzugucken, denn auch die könnten davon etwas lernen. Nur leider, in Anführungsstrichen, ist die politische Erinnerung in friedlichen Gemeinwesen ja relativ kurz. Ostdeutsche sind da näher noch daran, aus der eigenen erfahren. Wir stehen heute dicht noch am 17. Juni. Der Preis für Freiheit, der Preis für Demokratie ist hoch. Wer diese Säulen des Gemeinwesens befestigt hat, so wie Václav Havel, taugt wirklich zum Symbol für das sich nach Osten weitende Europa.
Stichwort Symbol. Wie schätzen Sie überhaupt in der heutigen Zeit die Wichtigkeit von solchen symbolischen Figuren ein? In Deutschland wird ja Václav Havel wirklich oft quasi stellvertretend für die Tschechische Republik genommen. Ist das nicht auch eine Gefahr?
Ja, da ist natürlich auch sehr viel Projektion der Gesellschaft, Projektion des Betrachters drin. trotz dieses ein Stück weit konstruktiven Charakters halte ich Symbole und solche Persönlichkeiten für unersetzbar. Und ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass auch Helmut Schmidt ein Stück weit ein Symbol ist.
Herr Dr. von Karnein, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Für besondere Verdienste um die auswärtigen Beziehungen der Tschechischen Republik hat Außenminister Cyril Svoboda heute in Prag 13 Personen und 3 Initiativen aus der ganzen Welt mit dem Preis Gratias Agit ausgezeichnet, der seit 1997 verliehen wird. Von der Zeremonie im Janin-Palais berichtet Kilian Kirchgessner.
Als inoffizielle Botschafter Tschechiens könnte man die Preisträger des Gratias Agit bezeichnen. Von Israel bis nach Neuseeland reichen die Staaten, in denen die geehrten Persönlichkeiten tätig sind. Die meisten von ihnen sind Tschechen, die unter den Kommunisten nach Westen flüchteten und von dort die Arbeit für ihr Heimatland fortsetzten. 41 Kandidaten für den Preis habe man in diesem Jahr im Auge gehabt und daraus die 13 Preisträger ausgewählt, erzählt Zdeněk Klička, Direktor der zuständigen Abteilung für kulturelle Beziehungen im Außenministerium. So viele Auszeichnungen sind noch in keinem Jahr zuvor auf einmal vergeben worden. Welche Bedingungen ein Preisträger erfüllen muss, erläutert Klička im Gespräch mit Radio Prag.
Die Kriterien sind eindeutig. Es geht um die Verbreitung des guten Rufes Tschechiens in der Welt, ohne persönliche oder finanzielle Interessen. Die Staatsangehörigkeit der Preisträger spielt dabei keine Rolle, wohl aber der gute Ruf im jeweiligen Land.
Aus den deutschsprachigen Staaten kommen 2 Preisträger. Einer von ihnen, Oldřich Černý, ist schon Ende der 40er Jahre zunächst nach Amerika ausgewandert und später in die Schweiz umgezogen. Schon immer engagierte er sich dort in den tschechischen Exilgruppen und fand nach Zusammenbruch des Regimes eine neue Aufgabe, wie er selbst sagt.
Nach der Wende machen wir Versammlungen von den Tschechen, die in der ganzen Welt leben. Da kommen Leute von 39 Staaten. Da sehen wir, was wir machen können, wo die Probleme sind und wie wir natürlich auch mit den Staaten, in denen wir wohnen, weiter kooperieren können.
Einer der wenigen Ausländer, die unter den Preisträgern waren, ist der deutsche Professor Helmut Köser. Er hat vor 6 Jahren in Dresden die binationale Stiftung Brücke Most gegründet, die sich hauptsächlich im Bereich der Jugendarbeit um ein gutes Verständnis zwischen Tschechen und Deutschen engagiert. Dass er als Deutscher ausgezeichnet worden sei, habe für ihn eine besondere Bedeutung, wie er im Gespräch mit Radio Prag sagte. Gleichzeitig schaute er in die Zukunft der binationalen Zusammenarbeit.
Man kennt natürlich die historischen Belastungen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik, aber ich glaube, dass wir inzwischen soweit sind, die Aufgabe gesetzt, für die junge Generation in die Zukunft zu schauen und gemeinsam nach Europa zu gehen.
Wie wir Sie bereits informiert haben, findet in diesen Tagen in Prag das internationale tschechisch-deutsch-jüdische Kulturfestival mit dem Namen Neun Tore statt. Am Mittwoch stand auf dem Programm des Festivals zuerst eine Diskussion zum Thema christlich-jüdischer Dialog, die im Kino Illusion veranstaltet wurde. Die Diskussionspartner waren der Mitarbeiter der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem in Israel, Stan Godinov, und der Leiter der tschechischen Zweigstelle dieser Organisation, Mojmir Kalus. Martina Schneiberkova fragte Dr. Kalus nach den Wurzeln der christlichen Unterstützung für die Israelis.
Ja, also das war eigentlich das Thema des heutigen Vortrags, nämlich die Ereignisse im Nahen Osten aus der biblischen Perspektive. Und wir sind der Meinung, dass man als Christ oder als jemand, der die Bibel liest und ernst nimmt, wirklich einige Stützpunkte finden kann, wonach das Geschehen in Israel zu beurteilen ist. Und zwar, wir können sagen, dass die Wiederherstellung des jüdischen Staates im letzten Jahrhundert als ein Teil der in Wirklichkeit gehenden Prophetie zu nehmen ist.
Die Solidarität, die von den Christen der israelischen Bevölkerung gewährt wird, hat verschiedene Formen. Mojmir Kalus dazu?
Ja, also die Solidarität drückt sich auch in sehr praktische Weise aus. Unsere Organisation, die ja in Jerusalem sein Zentrum hat, unterstützt viele Projekte der praktischen Hilfe für die Armen, für die Neueinwanderer und für alle Juden und Araber, die in Not sind. Diese Hilfe ist schon ein großes Zeichen der Ermutigung für die Israelis.
Inwieweit diese Unterstützung akzeptiert und wie das Misstrauen überwunden wird, dazu noch einmal Dr. Kalus.
Also das geht natürlich schwierig. Man muss im Auge halten, dass zwischen uns eine lange Geschichte liegt, die nicht immer positiv war. Also es ist viel Misstrauen zu überwinden zuerst. Aber man kann auch sagen, dass mit der Zeit sich auf beiden Seiten Vertrauen bildet. Und ich habe schon erlebt in Israel, wie die Leute unsere Einstellung und unsere Hilfe sehr positiv eingeschätzt haben.
Neben der erwähnten Diskussion stand wie jeden Tag auch am Mittwoch ein Open-Air-Konzert auf dem Programm des Festivals. Im Waldsteingarten stellte sich das israelische Ensemble Touching Heaven vor. Soweit, liebe Freunde, unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es nun, wie eingangs angekündigt, mit der Sendereihe Begegnungen weiter. Jitka Mladková hat Ihnen schon in zwei Ausgaben dieses Magazins zwei Teile eines Gesprächs mit Pater Anton Otte, dem Vertreter der deutschen katholischen Ackermann-Gemeinde in Prag, präsentiert. Hören Sie nun also den dritten Teil dieses Gesprächs mit Anton Otte.
Begegnungen.
Von zwei Lebensabschnitten des tschechischen Sudetendeutschen Anton Otte war bisher die Rede. Heute erzählt er Ihnen über das dritte Kapitel seines Lebens. Tschechien, das er Anfang der 60er Jahre verlassen hatte, wurde nach fast 30 Jahren zu seiner zweiten Wahlheimat. Vor Ort wollte er sich für die Gutmachung der belasteten tschechisch-deutschen bzw. tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen einsetzen. Teil 3 einer sehr mitteleuropäischen Geschichte.
1989 im November kam es zu der politischen Wende hierzulande. Sie sind dann zwei Jahre später in die Tschechoslowakei gekommen. Mit welcher Aufgabe?
Diese Wende, die habe ich dann schon sehr intensiv mit der Ackermann-Gemeinde miterlebt und ich denke auch recht aktiv auch mitgestaltet, was da alles geworden ist. Wir haben 1990 im März eine Zusammenkunft gehabt von Mitgliedern der Ackermann-Gemeinde und Christen aus der Tschechischen Republik in Marktredwitz. Das waren so Christen, die in der Charta gearbeitet haben und wir haben dort vereinbart, dass wir uns regelmäßig treffen müssen und dass wir unsere Zusammenarbeit intensivieren müssen. Das war die erste Gelegenheit der Begegnung mit tschechischen Christen, wo meine und unsere Haltung zum Ausdruck bringen konnte. Ich konnte ihnen dort so ins Angesicht sagen, dass es wirklich keinen Grund ist, dass man sich vor Sudetendeutschen fürchtet, dass es viele Sudetendeutsche gibt, die vergeben haben und die diese Vergebung auch damit verbunden haben, dass sie keinerlei Ansprüche, zumindest keine Ansprüche stellen, die die tschechische Gesellschaft oder die jetzige Generation belasten wird.
Sie haben gesagt, bei den ersten Begegnungen wurde beschlossen, die Zusammenarbeit zu intensivieren und so. Ich kann mir vorstellen, damals war sehr viel Freude über den Fall des Eisernen Vorhangs dabei, vielleicht auch Euphorie. Meine Frage ist, ist es gelungen, das, was beschlossen wurde, auch ins Leben zu rufen oder zu realisieren?
Also ich kann natürlich am besten, wo ich mich auskenne, in dem kirchlichen Rahmen. Und da muss ich sagen, da dürfen wir wohl zufrieden sein. Wir haben diese Marktredwitzer Begegnung, die ist dann fortgesetzt worden in den Marienbader Gesprächen, die regelmäßig bis heute stattfinden und es hat dann zu vielfältigen Kontakten auch ist gekommen. Ich denke auch, was so ein Thema der Ackermann-Gemeinde ist, die Aufarbeitung der Geschichte, der belasteten Geschichte. Ich denke, das ist im Rahmen der Kirchen gelungen. Wir haben gute Kontakte genutzt, die wir zu kirchlichen Vertretern hatten. Wir haben verschiedene Erklärungen auch unterstützt und an denen auch mitgearbeitet. Ich denke, dass das Thema Vergangenheit im kirchlichen Rahmen abgeschlossen ist. Ich mache mir keine Illusion. schon, dass da und dort auch noch Christen sind, die noch große Vorbehalte und Traumata haben gegenüber den Deutschen hier in Tschechien. Das ist sicherlich, und auch bei den Sudetendeutschen. Aber es ist auf der offiziellen Ebene, ist es geklärt durch die Bischofsworte und durch die Erklärungen der Bischöfe. Es gibt ja keine größere kirchliche Veranstaltungen in Tschechien, wo nicht ein deutscher Bischof oder ein österreichischer Bischof oder Vertreter der deutschen Kirche dabei ist und umgekehrt eigentlich auch. Wenn wir diese Situation auf der politischen Ebene hätten, dann dürften wir wohl zufrieden sein.
Sie sagen, im Rahmen der Kirche ist vieles gelungen, da ist eigentlich alles geklärt worden, aber wenn wir diesen Rahmen der Kirche verlassen, da sieht es anders aus. Glauben Sie, dass doch Fortschritte in den zurückliegenden Jahren erreicht wurden?
Ja, das natürlich auch. Das ist vor allem passiert in dieser Zeit der Deklaration. Wenn die Geschichte diese Zeit mal bewerten wird, wird sie vielleicht nicht so begeistert sein über die Deklaration. Aber man wird diesen deklaratorischen Prozess, den wird man für sehr wichtig halten. In dieser Zeit, wo diese Deklaration entstanden ist, da ist in der Diskussion alles auf den Tisch gelegt worden. Es gibt jetzt eigentlich nichts Neues mehr. Es werden die Positionen, die sind alle offengelegt. Man kennt die Gegenpositionen. Man kennt auch die Personen, die die jeweiligen Positionen vertreten. Und wir sind jetzt in so einer Phase, wie ich denke, so eines Stellungskrieges, wo eben einfach die Argumente nur wiederholt werden und wieder ausgetauscht werden. Zurzeit sehe ich keinen besonderen Fortschritt in dem Dialog selber. Aber die Tatsache, dass man alles weiß und dass man sachlich und auch vernünftig miteinander redet, ich denke, das ist ein Fortschritt. Und das hat ganz anders ausgeschaut, wie ich 1991 hierher gekommen bin. Ich vermisse auf sudetendeutscher Seite von der Landsmannschaft eine realistische Position zu beschreiben, die keine Angst macht. Auf tschechischer Seite es müsste halt eine klare, jetzt nicht eine Verurteilung, aber wenigstens sagen, vom heutigen Standpunkt aus, war das, was damals passiert ist, das hat Menschenrechte, das hat Menschen verletzt. Und das war keine politische Lösung, das wissen wir heute.
Ich glaube, Sie sprechen über die hohe Politik oder über das tschechisch-deutsche Verhältnis im Zusammenhang mit der Politik. Wie sieht Ihrer Meinung nach der kleine Mann von der Straße dieses Verhältnis?
Ja, ich komme in der letzten Zeit wenig in die Wirtshäuser. Natürlich muss der Politiker, der will gewählt werden, der muss sich nach seinen Wählern, muss er sich richten. Aber er hat auch eine politische Verantwortung. Er muss Politik auch gestalten. Ich darf jetzt noch einmal auf die Kirche kommen. In der Kirche ist es ja auch nicht so, dass die alle schon so versöhnt sind und dass die Katholiken, die böhmischen Katholiken, alle Deutschen und Sudetendeutschen heiß und innig lieben und bei den Sudetendeutschen umgekehrt. Das ist natürlich nicht so. Aber es ist ein Rahmen geschaffen worden, in dem eine vernünftige Aussöhnungsarbeit stattfinden kann und laufen kann. Und wenn es die Politiker nicht tun, dann wird auch unten das wohl sehr schwierig bleiben. Im Grunde genommen sehe ich es als einen Heilungsprozess. Auf beiden Seiten sind Wunden geschlagen worden und viele Leute leiden noch unter diesen Wunden, unter diesen Traumata.
Ich glaube, dass viele Deutsche dieses sudetendeutsch-tschechische Verhältnis gar nicht interessiert, weil die Tschechen für viele Deutsche nicht interessant sind. Wir sind immer noch ein Nachbar irgendwo im Osten.
Deswegen denke ich, sind ja die Sudetendeutschen so wichtig. Und ich sage es auch immer wieder, es ist eigentlich die einzige Gruppe in Deutschland, die für diesen Raum und für dieses Land ein echtes Interesse hat, auch wenn es gespannt ist, aber die sich damit beschäftigen, die davon sprechen, dass das die alte Heimat ist und die hierher fahren. Das ist ein wichtiges Potenzial.
Außer der Seelsorge haben Sie sich während Ihres Aufenthaltes hier in Tschechien im Bereich der tschechisch-deutschen, sudetendeutschen Kontakte, Projekte engagiert. Können Sie mir etwas Konkretes dazu sagen?
Es blieb einfach nicht aus, sich da auch, zumindest ich habe das so gesehen, Kontakte auch zu knüpfen mit Politikern, mit Historikern, mit Vertretern des öffentlichen Lebens. Ich denke, eine der Forderungen der Landsmannschaft, die findet großes Gehör bei den einfachen Leuten. Und zwar, mit uns redet niemand, mit uns verhandelt niemand. Das ist so ein Syndrom der Sudetendeutschen. Übrigens haben sie das, denke ich, gemeinsam auch mit den Tschechen. Die sagen auch sehr gerne Onas Beznas, über uns, ohne uns. Da habe ich gemeint, müsste doch etwas möglich sein. Das ist dann auch gelungen. Wir haben Kontakte geknüpft, einmal über verschiedene Seminare, Konferenzen und Veranstaltungen, wo wir Leute zusammengebracht haben, Verantwortliche auch im Leben. Wir haben eine offizielle Begegnung gehabt, die Ackermann-Vertretung der Ackermann-Gemeinde mit dem Auswärtigen Ausschuss des tschechischen Parlaments. Wir sind sogar vom Präsidenten Havel empfangen worden. worden. Und das waren natürlich alles immer so Sachen, die sehr, sehr viele Begegnungen und Kleinarbeit vorausgesetzt hatten. Das war so etwas meine Tätigkeit und wo ich eigentlich auch ein bisschen dankbar bin, dass da sehr vieles gelungen ist, dass ich viele Leute zusammengebracht habe. Nicht nur in dem hohen politischen Bereich, auch in diesem kleinen Bereich.
Kann man sagen, ist es unter dem Leitmotto Versöhnung geschehen?
Ja, ich denke, und das ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort.
Im Oktober 1996 hat Anton Otte eine hohe tschechische Auszeichnung, und zwar den Masaryk-Orden, für sein langjähriges Engagement im Prozess der tschechisch-deutschen Aussöhnung verliehen bekommen. Dieser folgte im September vergangenen Jahres die Verleihung des Deutschen Bundesverdienstkreuzes erster Klasse.
Und damit ist der Dreiteiler mit einer sehr mitteleuropäischen Geschichte zu Ende. Jitka Mladková sprach mit Anton Otte, einem bedeutenden Vertreter der Ackermann-Gemeinde. Damit sind wir auch am Ende unserer gesamten Sendung angelangt. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci